ARD. Buchlounge. Mona Amesian tourt durch die Literaturhäuser. Der Live-Podcast von ARD Kultur.
Herzlich willkommen aus Göttingen. Also, das mit dem sehr guten Publikum hätten wir damit schon mal geklärt. Fehlen nur noch zwei Menschen, die hier mit mir heute die Bühne teilen. Und als erstes begrüße ich dafür eine Frau. Für die könnte sich dieser Abend hier heute ein bisschen anfühlen wie eine Reise in die Vergangenheit. Sie hat in Göttingen studiert und unter anderem hier in der Stadt eine Lesebühne gegründet. Heute lebt sie in Hannover, ist Moderatorin, Podcasterin, Sprecherin, Schauspielerin und Autorin. Und nicht nur beruflich ist sie sehr viel unterwegs, sondern auch privat, habe ich erfahren, mit ihrem Wohnmobil. Heute ist sie hier. Herzlich willkommen, Ninia Lagrande. Ist das ein Empfang, oder? Hinter meiner zweiten Gästin liegt eine sehr besondere Woche. Heute, vor genau 7 Tagen, ist ihr neuer Roman rausgekommen, der heißt Weltalltage. Und darin geht es um das, was passiert, wenn zwei Körper auf ihre ganz eigene Art und Weise nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen. Vor allem geht es aber um Freundschaftskummer. Was es damit auf sich hat, das wird sie uns im Laufe des Abends erklären. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Paula Fürstenberg. Paula, was war das für eine Woche?
Das war eine total irre Woche. Ich habe 5 Jahre an diesem Text gearbeitet. Ich bin tief abgetaucht in die Recherche, in meine Figuren, habe viel Zeit allein mit mir und dem Text verbracht. Und dann kommt dieser Moment, wo das Buch rauskommt. Das ist wahnsinnig aufregend. Das ist hier heute meine allererste Veranstaltung, die erste öffentliche Lesung aus dem Buch. Ich freue mich total, das mit euch hier zu machen heute.
Aber das heißt, wenn du dir jetzt so das Buchcover anguckst, das Buch liegt da, was fühlst du?
Also ich glaube, das Erste, was ich gefühlt habe die letzten Tage, war eine Müdigkeit. Also weil ja auch, da ist so viel Aufregung im Vorfeld und es werden so viele Dinge besprochen und entschieden und dann ist es irgendwie so geschafft. Da kommt auch eine Art Erschöpfung und ein Stolz, das geschafft zu haben, es fertig gekriegt zu haben und eine Freude auf die Begegnung wie heute Abend.
Ja, all das vollkommen zu Recht und ich kann dir sagen, mindestens 2 Personen haben das Buch schon gelesen. Nämlich wir. Also von Ninia weiß ich, dass sie es auch gelesen hat. Was waren deine ersten Gedanken nach dem Lesen, nachdem du fertig warst?
Der erste Gedanke war, geile Idee mit den Listen, die hätte ich gern selber gehabt.
Kommen wir später noch drauf.
Also ich glaube, das ist auch immer, Christian Dittloff hat das gepostet bei Instagram über dein Buch. Er hat geschrieben, es ist eines, über das man sagt, das hätte man gerne selber geschrieben. Und das stimmt total. Also ich fand das total außergewöhnlich, wie Paula über Körper schreibt, wie sie sich mit Freundschaft beschäftigt. Und das habe ich sehr mitgenommen. Also das bewegt mich auch immer noch. Ich habe es ja erst vor 2 Tagen fertig gelesen.
Aber es hat sich jetzt nicht für dich irgendwie nach Uni angefühlt, weil du wusstest, du liest dieses Buch und fährst dann nach Göttingen, oder?
Oh Gott!
Das war so meine Befürchtung.
Nein, ich habe ja am Ende fast nur noch Linguistik gemacht.
Das studiert man nicht?
In Germanistik, doch. Aber da muss man ja dann nicht mehr so viel Romane lesen. Nein, so hat es sich nicht angefühlt. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen und ich lese ja eh gerne und sehr viel. Das war jetzt nicht die Verbindung. Ich hatte heute viele Erinnerungen auf dem Weg hierher.
Ja, sag mal, wie war es wieder hier zu sein? Wie lange warst du nicht hier?
Also ich bin schon ab und zu noch hier, weil der beste Freund von meinem Mann noch hier wohnt. Deswegen sind wir so 1-2 Mal im Jahr da. Aber es ist schon immer so ein Gefühl, man steigt aus dem Zug aus und kommt aus dem Hauptbahnhof und dann denke ich so kurz, ah ja, okay, jetzt muss ich in die Zimmermannstraße beim Klinikum in meine alte Wohnung.
Da gibt es Zimmermannstraßenfans. Was,
ja, ja.
Was ist das für eine Straße? Was, muss ich da noch hin?
Und dann bin ich halt hergelaufen und dann habe ich ein Foto gemacht vom AD, weil ich vor... AD, es ist so eine Kneipe. Und da saß ich jetzt haben wir 2024, vor 16 Jahren... Im Juni vor 16 Jahren saß ich da, am 4. Juni 2008 und habe überlegt, ob ich das schaffe, diesen Mann, den ich gut finde, heute Abend zu küssen. Oh. Und einige Stunden später habe ich ihn ein paar Häuser weiter in der Tangente, die es ja leider nicht mehr gibt, habe ich ihn geküsst und jetzt sind wir verheiratet.
Oh. Also Göttingen liefert.
Göttingen liefert
auf
total.
Auf allen Ebenen, auch hier heute. Und bevor wir das alles, jetzt, was wir jetzt hier schon angerissen haben, vertiefen, passiert jetzt das, was immer am Anfang dieser Veranstaltung passiert.
Das Speed Dating.
Jede von euch hat 90 Sekunden, um die andere alles zu fragen, was halt in so 90 Sekunden reinpasst, um euer Gegenüber kennenzulernen. Und zwar starten wir mit Ninja. Du fragst als erstes Paula und los geht es in 3, 2, 1.
Was war das Buch deiner Kindheit?
Astrid Lindgren, alles von Astrid Lindgren und von Erich Kästner.
Welche Figuren haben dich da am meisten geprägt?
Ich bin schon wirklich ein Pippi Langstrumpf-Kind gewesen. Das war einfach die Figur für mich, als ich klein war.
Welche Schriftstellerin oder welcher Schriftsteller hat dich zum Schreiben gebracht?
Oh, wow. Ich beantworte mal mit Christa Wolf, weil die mich am meisten und am häufigsten immer wieder begleitet. Als eine ostdeutsche Frau, die es irgendwie auch über die Vereinigung geschafft hat, weiterzuschreiben und ihre Arbeit zu machen. Und die hat einfach ein bestimmtes Leben geführt mit einer Ehe, die sehr ungewöhnlich war für ihre Zeit. Ihr Mann hat sogar mal öffentlich gestanden, sie sei einfach die Bessere gewesen. Und sie haben es zusammen hingekriegt, diese Ehe zu führen. Das hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Und die hat tolle Texte geschrieben.
Bist du in einem Haushalt aufgewachsen, wo das so gang und gäbe war, solche Bücher wie zum Beispiel von Christa Wolf zu lesen?
Ja, ich bin mit Kunst aufgewachsen. Ich komme aus einer Familie, aus einer Künstlerfamilie, in der aber Literatur nie so richtig eine Kunstform war. Bis heute heißt es irgendwie Kunst und Literatur, als würde Literatur irgendwie nicht so richtig dazugehören. Und mit so einer Idee davon bin ich auch aufgewachsen. Also ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass Schriftstellerin ein Beruf sein könnte.
Die Uhr klingelt. Vielen Dank für Danke. Runde 1 von unserem Speed Dating. Jetzt machen wir das gleich nochmal, nur andersrum. Paula fragt Ninja. 3, 2, 1.
Ninja, du bist als Slam-Poetin die absolute Expertin der Pointe. Woher weißt du beim Schreiben, dass eine Pointe sitzt?
Ich weiß es nicht. Manchmal trage ich Texte vor und dann lachen die Leute an Stellen, bei denen ich sehr überrascht bin, dass man da lachen kann. Und an Stellen, an denen ich gedacht hätte, dass man lachen muss, lacht niemand. Das ist oft unangenehm, wenn man die Texte dann das erste Mal ausprobiert. Also natürlich weiß ich manchmal schon, wie ich was auf die Spitze treiben muss, damit Leute sich darüber amüsieren. Das ist einfach Übung. Aber es kann auch einen ganz anderen Weg einschlagen.
Und probierst du die Pointen vorher an jemandem aus? Gibt es so die eine Person, der du alles vorträgst, bevor du damit auf eine Bühne gehst?
Ja, das ist leider mein Mann.
Aber wieso leider?
Auch, weil er oft vorkommt und ich mir dann quasi so ein Absegnen holen muss. Und inzwischen, mein Sohn ist 6 Jahre alt oder fast 7. Und ich habe ihm dann ganz stolz erzählt, dass ich für so eine Lesebühne einen Jahresrückblick geschrieben habe. Und er mich quasi in so einem fiktiven Museum durch das Jahr 2023 führt. Und hat er gesagt, ja, aber das habe ich dir ja gar nicht erlaubt, Mama. Zu Recht hat er das gesagt. Und dann habe ich gedacht, ja, das musst du mich nächstes Mal aber jetzt immer fragen. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich das heute Abend noch vorlesen? Ja, du hast ja wahrscheinlich nichts anderes. Ja. Der hat zum Beispiel funktioniert jetzt, hast
ja.
du gemerkt?
Ja, ja super, habe ich gemerkt. Ja. Ich schaue dich an und lerne. Du bist ja auch aktivistisch total aktiv. Du setzt dich für Feminismus ein, gegen Ableismus.
Die Frage lassen wir noch. Ich bin jetzt gespannt auf die Frage, deswegen lassen wir die noch gelten.
Wenn die Weltlage mal wieder so richtig, richtig deprimierend ist, was hält dich, was baut dich auf, was gibt dir Kraft, weiterzumachen?
Emotionale Antwort, mein Kind, aber auch richtig gute Musik und der Glaube daran, dass Leute schon ganz andere Krisen durchgestanden haben.
Das war ein fantastisches Schlusswort für unser Speed-Dating. Ich wollte euch gerade fragen, möchtet ihr den weiteren Abend zusammen verbringen? Also, das macht man ja beim Speed-Dating so.
Ja.
Sehr gerne.
Ja, ich will.
Sehr gut, dann haben wir ja eine gemeinsame Basis. Die beiden Figuren, die wir in deinem Buch kennenlernen, die haben es ja auch mal versucht mit der Romantik. Hat nicht so gut funktioniert.
Nee, das hat nicht so gut funktioniert. Das haben sie im Wesentlichen nur versucht, weil ihre MitschülerInnen der Meinung waren, ihr versteht euch so gut, ihr müsst doch ein Paar sein hier, Mann, Frau, zack, fertig. Knutschen bitte. Und dann haben sie das eine Zeit lang ausprobiert, da waren sie so 15, jetzt, wo die Geschichte spielt, sind sie Anfang 30. Und das hat überhaupt nicht funktioniert mit den beiden.
Sind aber befreundet geblieben, beste Freunde, bis jetzt eben ins Erwachsenenalter rein, wohnen auch zusammen, das erfahren wir schnell im Buch. Max ist Architekt und deine Ich-Erzählerin, die macht ja gerade so eine Art beruflichen Wandel durch, könnte man sagen? Oder gibt es eine Veränderung? Sie versucht das so ein bisschen zu verschieben. Erklär mal, auf was so ihr Plan ist beruflich.
Also die lebt schon immer mit einer chronischen Krankheit, die undiagnostiziert ist. Seit sie ein Kind war, hat sie so Schwindelanfälle, für die nie jemand eine Ursache gefunden hat. Und an einer Stelle bezeichnet sie auch ihren beruflichen Werdegang mal eigentlich nur als ergriffene Gelegenheiten, die sich mit ihrem körperlichen Zustand vereinbaren lassen. Die hat irgendwas studiert und arbeitet jetzt in einer Redaktion. Also ich weiß tatsächlich nicht, was sie studiert hat. Das steht auch nicht im Buch.
Immer gut.
Ich habe mich irgendwann im Lektorat gefragt, musste es, irgendwie hat nie jemand gefragt. Dann, ja. Die arbeitet jetzt jedenfalls als Redaktionsassistentin bei einer Tageszeitung. Das aber nur als halbe Stelle. Und da bekommt sie den Auftrag, zum ersten Mal einen eigenen Artikel zu schreiben. Daraus wird dann aus verschiedenen Gründen nichts, aber sie entdeckt das Schreiben für sich und fängt so an, die Geschichte aufzuschreiben, die wir im Buch lesen.
Ninja, du hast ja das Buch gelesen auch. Wie würdest du diese Freundschaft zwischen Max und der Erzählerin beschreiben, bevor das passiert, was passiert? Also diese Freundschaft verändert sich ja total im Buch, kommen wir gleich auch noch dazu. Aber so davor, was für ein Gefühl hattest du für diese Verbindung zwischen diesen beiden Figuren?
Also das erste Wort, was mir dazu einfällt, ist sicher. Ich hatte das Gefühl, das ist eine Freundschaft, wo die beide, wie man heute so schön sagt, sich so ein Safe Space errichten gegenseitig. Es kommt ja auch an einigen Stellen, ne, dass er irgendwie für sie und auch andersrum, das sind die einzigen Personen, wo man so wirklich so sein kann, wie man ist oder auch äußern kann, was man braucht, ohne sich für irgendwas zu schämen. Und ich war fast ein bisschen neidisch auf so eine Freundschaft, gerade wenn man jetzt aus heterosexueller Sicht guckt, zwischen Mann und Frau, ist mir diese Art der Freundschaft, wie sie eben da, bevor Dinge passieren, stattfindet, nie so richtig passiert. Und das fand ich echt total schön, das zu sehen und zu lesen.
Das stimmt, den Gedanken hatte ich auch, weil es wirklich sehr innig ist, ohne auf eine körperliche oder so, ja, wir haben diesen Romantik-Part irgendwie abgehakt, das hat nicht funktioniert, ist ja auch gut und dann war das auch einfach kein Thema mehr. Ich frage mich gerade, ist es für dich eigentlich noch komisch, wenn andere Menschen jetzt so über deinen Text reden? Weil ich habe schon oft von Autorinnen und Autoren gehört, dass man dann mal so eine Weile braucht, um zu checken, dieser Text, mit dem ich jetzt so viel Zeit verbracht habe, der ist jetzt in der Welt und jetzt dürfen sich auch andere Leute anmaßen, da irgendwas zu sagen. So, als mein Buch auskam, dachte ich so, hä, warum haben die denn jetzt alle eine Meinung dazu? Bis mir aufgefallen ist, ich verdiene mein Geld seit 7 Jahren damit, Meinungen zu Büchern zu haben. Wie fühlt sich das für dich an?
Das ist seltsam am Anfang, aber ich finde es auch toll, weil das ja der Moment ist, wo ich merke, was funktioniert nicht, was fängt an, in anderen irgendwie zu leben, zu arbeiten, was auszulösen. Das ist eigentlich das größte Geschenk, finde ich. Wenn man so merkt, dass Publikum oder irgendwer anderes sich damit auseinandersetzt und damit was passiert, so, und das Ding ein Eigenleben bekommt. Meine allerschönste Lesung war mal eine, da habe ich irgendwann gar nichts mehr gesagt. Weil das Publikum derartig sich in eine Diskussion untereinander verstrickt hat, sehr in den gut. Publikumsfragen, dass ich vorne saß und so zugehört habe. Und die Buchhändlerin schaute mich immer so entschuldigend an. Und ich fand es das Schönste, was je passiert ist, dass Menschen ausgehend von dem, was ich mache, untereinander, miteinander ins Gespräch kommen.
Ja, fantastisch. Das war dann nach deinem ersten Buch, das du geschrieben
hast. Das war nach
dem
ersten Buch.
Das kam ja 2016. Was würdest du sagen, war der Kern dieses Buches?
Da geht es um eine junge Frau, die ist Straßenbahnfahrerin in Berlin und lernt ihren Vater kennen. Und um den Vater kursieren sehr viele Mythen in der Geschichte, wohin der mal verschwunden ist. Und ich würde sagen, dass so die übergeordnete Frage ist, was bei den Nachwendekindern von der DDR noch übrig ist.
Das war ja jetzt vor 8 Jahren, als dieses Buch rauskam. Was war das für eine Zeit?
Ich hatte das Studium in der Schweiz abgeschlossen. Ich habe in der Schweiz studiert, was mit BAföG-Höchstsatz eine ziemliche Herausforderung war. Parallel war Finanzkrise und die Euros, die in Franken auf meinem Konto ankamen, wurden immer weniger. Und ich habe dann angefangen, selber Brot zu backen. Und
so wärst Dinge, du mal nach Göttingen
bestimmte
gekommen,
Dinge in der Schweiz wirklich teuer waren. Und ich bin dann nach Berlin gegangen und da kam ich damit besser zurecht. Und habe in einer großen WG gelebt, habe irgendwie so dieses Berlin-Leben angefangen, mir aufzubauen und diese wahnwitzige Idee verfolgt, Schriftstellerin zu werden. Und das erste Buch ist dann natürlich das Ereignis.
Ja, das kann man ja auch nie wiederholen, die Erfahrung, das zum ersten Mal zu machen. Beim zweiten Buch ist es dann ja so, dass da die Schwierigkeit besteht, man hat es schon mal gemacht und auf einmal gibt es Erwartungen von anderen an einen selbst, von sich selbst an sich selbst, von sich selbst an den Verlag, an nicht. Als wie schwierig hast du das empfunden oder auch, aber wie schön?
Ich bin sehr, sehr großer Fan von meinem Verlag. Die Zusammenarbeit ist einfach so, so toll. Es war irgendwie ein sehr organischer Prozess. Ich konnte mir Zeit lassen und was zeigen, wenn ich soweit bin. Und dann haben wir angefangen, darüber zu sprechen. Und das war eine total schöne, tolle Zusammenarbeit.
Wie war das bei dir, Ninja? Du hast ja auch zwei Bücher veröffentlicht. Sprechen wir auch später noch drüber. Hast du da irgendwie so einen Druck oder so gemerkt? Dieses klassische, das zweite Buch ist das Schwierigste?
Ja, den habe ich mir aber hauptsächlich selber gemacht, weil der kleine Verlag, in dem die beiden Bücher rausgekommen sind, ist quasi so ein Ein-Mann-Betrieb. Und beim zweiten Buch habe ich dann gedacht, irgendwie, das erste war so eine Sammlung von Texten von aus 10 Jahren. Und beim zweiten habe ich mir selber dann gedacht, da muss irgendwie ein roter Faden rein. Das hat auch ganz gut geklappt. Der einzige Druck, den ich hatte, der kam von mir selber.
Welcher Gedanke hat dich denn dann von dieser ersten Geschichte, die du geschrieben hast, in diese zweite gebracht? Und wie schnell ging das? Weil dann sind ja so ein paar Jahre, wenn du sagst, du hast 5 Jahre geschrieben, schon auch vergangen erstmal, ne?
Da sind erstmal ein paar Jahre vergangen. Das hat auch gedauert. Also mit dem ersten Buch lernt man ja irgendwie, wie das überhaupt gehen könnte, zu schreiben oder einen Roman zu schreiben oder auch so einen langen Bogen zu spannen. Ich habe mir das ursprünglich gar nicht zugetraut. Ich habe immer gedacht, ich kann nur kurze Texte und dieses lange Durchhaltevermögen. Ich war mir gar nicht so sicher, dass ich das habe. Also das muss man irgendwie auch sich selbst erstmal beweisen oder rausfinden, ob man sich dafür eignet, finde ich, so eine lange Strecke auch sehr viel mit sich alleine zu verbringen. Ja, nur am Schreibtisch.
Ich glaube übrigens, das ist auch ein bisschen ein Frauending. Also ich habe wirklich schon sehr, sehr viele Gespräche geführt mit Autorinnen und Autoren und sagen wir mal so, so einen Satz habe ich noch nie von einem Mann gehört. Dafür schon von sehr vielen Frauen, was ich immer wieder bemerkenswert finde, dass man sich so fragt, woher haben einige Menschen dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ich will ein Buch schreiben, klar schreibe ich ein Buch.
Ja, ja, genau, ja. Das muss man sich erst mal erarbeiten irgendwie.
Genau, ja.
Ich habe auch mal, mir hat mal eine Literaturwissenschaftlerin erzählt, die hat zu Tagebuchforschung gearbeitet und hat viele AutorInnen gefragt, warum sie Tagebuch schreiben. Und sie meinte, die Frauen sagen immer für mich selbst und die Männer sagen immer für die Nachwelt.
Wow.
Ja. Das fasst es sehr, sehr gut zusammen. Ich wollte dich aber, das war nur so ein Zwischengedanke. Der Weg zu der zweiten Geschichte war welcher?
Ich glaube, die zweite Geschichte hat ihren Anfang genommen in einer eigenen körperlichen Erfahrung, das schon immer irgendwie kränklich sein, chronisch krank sein, immer so einen Körper haben, der nicht so ganz mitmachen will und das Gefühl, dass mir dafür eine Sprache fehlt. Das war, glaube ich, der Ausgangspunkt des zweiten. Das hat mit dem ersten gar nicht so viel zu tun, auch wenn bestimmte Themen, so wie die Ostsozialisierung, dann ja auch wiederkommen.
Was ja auch noch ein großes Thema ist, diese Frage literarische Aneignung. Also über wen darf ich eigentlich schreiben, ohne die Person zu fragen? Denn deine Erzählerin erzählt nicht ihre Geschichte, obwohl sie sich selbst immer mit du anspricht, sondern was für eine Geschichte erzählt sie in ihrem Roman, an dem sie arbeitet?
Sie erzählt die Geschichte von ihrem besten Freund Max und seine Familiengeschichte damit auch. Max war immer der Gesunde in dieser Beziehung, er hat sich viel um sie gekümmert und jetzt kommt der Zeitpunkt in dem Leben der beiden, wo er an einer Depression erkrankt und so dieses ganze Freundschaftsgefüge ins Kippen kommt. Und diese Depression wird auch ausgelöst von der Familiengeschichte. In Max' Familie sind alle Männer früh gestorben und er hat so ein irrationales Gefühl des Verfluchtseins und die Angst, auch er könnte früh sterben müssen, weil alle Männer in seiner Familie früh gestorben sind. Und sie erzählt seine Geschichte. Ursprünglich will sie vor allem seine Familien- und Krankengeschichte erzählen. Dann merkt sie als beste Freundin, das zu schreiben, das funktioniert nicht so gut. Ich muss meine eigene Geschichte miterzählen. Fängt an, auch die Geschichte der Freundschaft zu erzählen. Und Max ist in den Prozess die ganze Zeit involviert. Also es gibt auch immer wieder Passagen, wo erzählt wird, wie er was gegenliest, was er dazu sagt, eigene Erinnerungen auskramt. Und am Anfang findet er das alles super und irgendwann kippt das und der ist nicht mehr so einverstanden und möchte ihr verbieten, dieses Buch zu schreiben.
Wir hören jetzt gleich auch ein Stückchen aus dem Buch. Vorher würde ich gerne noch mal ein bisschen über den Schreibprozess reden, weil ich folge dir bei Insta und ich habe gesehen, da gibt es einen Post von dir, da dankst du deiner Oma, dass du den Sommer über in ihrer Datsche dieses Buch zu Ende schreiben durftest. Und wenn man da swiped, dann sind da ganz viele romantische Bilder von dir auf einem Steg, Laptop in der Sonne auf einem Steg am Wasser. Habe ich gesagt, das hat sie safe einfach dahingelegt. So hat sie niemals geschrieben. Oder war es romantisch?
Also ich glaube, da in dem Moment habe ich tatsächlich nur E-Mails geschrieben. Ich glaube, in der Sonne schreiben ist schwierig. Eben, ja. Über so einen längeren, konzentrierten Zeitraum. Aber genau, meine Großmutter hat so eine kleine Datsche auf dem Land und da kann ich im Sommer manchmal hin. Das war jetzt vor allem im letzten Jahr, um fertig zu werden und mich ein bisschen so konzentriert zurückzuziehen, total super.
Was ich bei diesem Post noch in Erinnerung habe, da gibt es ein Foto, da hast du so einen Tisch fotografiert und wenn man da ranzoomt, was ich natürlich getan habe, dann sieht man da ganz viele Textschnipsel. War das tatsächlich auch für diesen Text? Hast du denn da irgendwas gepuzzelt?
Ja, ich habe gepuzzelt. Ich habe diesen Text im Wesentlichen habe ich ihn einfach gepuzzelt.
So liest er sich.
Genau. Das hat mit der Form der Liste zu tun. Vielleicht erkläre ich das kurz.
Ja,
also jedes Kapitel ist als Liste strukturiert und angelegt, was im Wesentlichen eigentlich nur heißt, dass es ein Auswahlkriterium gibt, was im Titel gesetzt wird und was darüber entscheidet, welcher Teil der Geschichte als nächstes erzählt wird.
Wir hören jetzt auch ein Stückchen aus einer Liste, deswegen passt das gerade ganz perfekt. Sag uns kurz, in welche springen wir rein?
Das Kapitel heißt Pathobiografisches Alphabet. Es ist alphabetisch strukturiert. Pathobiografie heißt nicht mehr als Krankengeschichte. Und das ist das Kapitel, in dem die Erzählerin ihre eigene Krankengeschichte thematisiert. Daraus lese ich drei ganz kleine Schnipsel. C wie Charakter. Weil man deinen Schwindel keiner Krankheit zuordnen konnte, wurde er kurzerhand zu deinem Charakter erklärt. Du bekamst allerlei zu hören. Manche Zuschreibungen waren allgemeiner Natur. Du seist ein schwächliches, empfindliches oder zart beseitetes Kind. Andere waren symptomspezifisch. Du seist eine instabile, wackelige, unausgeglichene oder wankelmütige Frau. Wieder andere legten dir deinen Schwindel als Geltungssucht aus, bis du irgendwann selber glaubtest, ein unangemessenes Mittelpunktbedürfnis zu haben, gegen das es kein Mittel gibt. Du gibst zu, dass sich schwer auseinanderhalten lässt, was dein Charakter und was deine Krankheit ist. Du weißt nicht, ob du Berge tatsächlich nicht magst oder dir die Höhe zu gefährlich ist. Du weißt auch nicht, ob du keine Kinder willst, weil du halt keine Kinder willst, weil du die Ellbogen frei haben und allein schlafen willst oder weil du das deinem Körper einfach nicht zutraust. Als hätten Erkrankungen irgendwas mit dem Charakter zu tun. Passt der Schwindel etwa zu mir? Passt die Depression zu Max? Der nächste kurze Auszug ist aus X wie X-Chromosom. Da geht es darum, dass die Erzählerin auch noch Endometriose diagnostiziert bekommt. Du findest übrigens nicht, dass der sogenannte volkswirtschaftliche Schaden, der wegen Arbeitsunfähigkeit aus einer Krankheit entsteht, das Argument sein sollte, um Krankheiten besser zu erforschen und zu behandeln. Der volkswirtschaftliche Schaden ist dir vollkommen egal. Nein, er ist dir sogar sehr recht. Denn wenn du dir die Volkswirtschaft so anschaust, die endliche Ressourcen verheizt und ihren Reichtum auf der Armut anderer aufbaut, dann findest du es sogar eine prima Idee, dieser Volkswirtschaft so gut es geht zu schaden. Wann immer dich ein Weltalltag ins Bett befördert, ist es ein kleiner Trost, wenn du dir sagst, heute schadest du mal ordentlich der Volkswirtschaft. Aber Arbeitsunfähigkeit ist im Kapitalismus die einzige Umrechnung von Krankheit in Belastung, die die Gesunden verstehen und deshalb kommt hier noch diese Zahl. Laut einer britischen Studie sind Endometriose-PatientInnen im Schnitt 45 Tage im Jahr arbeitsunfähig. Bei einer 5-Tage-Woche sind das ansehnliche 9 Wochen jährlich, in denen du der Volkswirtschaft schadest. Y wie Yoga. Krank zu sein wäre nur halb so schlimm, wenn die Gesunden nicht wären. Sie haben einen unerschütterbaren Fortschrittsglauben und sind sich sicher, dass die Medizin inzwischen viel weiter ist als vor 15 Jahren. Sie halten die Behandlungsverläufe ihrer Bekannten für medizinisches Geheimwissen und flüstern es dir ungefragt zu. Ihr Geheimtipp kann so geheim nicht sein, denn es ist immer derselbe. Du sollst es unbedingt mal mit Yoga probieren. Sie loben deine Tapferkeit und deine Stärke, und zwar unabhängig davon, wie verzweifelt du gerade bist, denn deine angebliche Tapferkeit und Stärke ist ihr Vorwand, sich nicht um dich zu kümmern. Vor allem aber wissen die Gesunden ganz genau, dass du selbst schuld an deiner Krankheit bist, weil du zu wenig Yoga machst oder zu viel arbeitest oder den falschen Beruf gewählt hast oder zu empfindlich bist. Sie finden es kein Wunder, dass eine Krebs bekommt, so wie die immer alles in sich reinfrisst. Sie meinen, dass ein Burnout die logische Quittung für all die Überstunden ist. Nie, wirklich nie, sagen sie, kein Wunder, dass die Krebs bekommt, so wie Trinkwasser, Nahrungsmittel und Luft verschmutzt sind. Oder das Burnout ist die Folge prekärer Arbeitsverhältnisse. Sie wollen unbedingt, dass Kranke an ihrer Erkrankung selbst schuld sind. Du hast das lange nicht verstanden, bis Max sagte, wenn das Trinkwasser schuld wäre, müssten die Gesunden ja Angst um sich selbst haben. Die Gesunden verdrängen, dass sie alle künftige Kranke sind. Und um nicht daran erinnert zu werden, musst du selbst schuld sein.
Habt ihr es mal mit Yoga probiert?
Ja, natürlich.
Ja, natürlich.
Wer in diesem Saal bitte einmal klatschen, hat es schon mal mit Yoga probiert? Also du auch, Paula?
Ja, natürlich.
Und bist hängen geblieben drauf?
Überhaupt nicht.
Merkt man gar nicht an deinem Text.
Nee, Yoga war nicht das Richtige für mich. Ich habe sehr, sehr lange gesucht nach einer Bewegungsform, die irgendwie zu mir passt. Das war schwierig. Es durfte weder individualistisch sein, noch kompetitiv.
Oh.
Da bleibt nicht viel übrig.
Und was ist es dann geworden? Schach? Ah nee, ist auch kompetitiv.
Ist auch kompetitiv. Es ist geworden Lindy Hop tanzen.
Bitte.
Geil.
Was? Weißt du, was das ist?
Ja.
Was ist das?
Das tanzt man zu Swingmusik. Es ist ein Paartanz.
Ah.
Man tanzt miteinander, nicht gegeneinander. Und es funktioniert auch nur, wenn man es miteinander tanzt.
Ist doch toll, dass jeder so das findet. Und ich werde nachher mal googeln und mir vorm Schlafen gehen. So ein bisschen von diesem, weil dieser Tanz interessiert mich jetzt, was das genau ist. Ninja, ich habe schon gesagt, du beschäftigst dich auch viel zum Beispiel eben mit diesem Thema Körper in deiner Arbeit. Wie sehr konntest du dich identifizieren beim Lesen, vielleicht auch mit der Erzählerin? Wo hast du so deine Anknüpfungspunkte gefunden im Text?
Ja, schon auch mit dieser Auseinandersetzung mit, ich fand das ganz schön mit den Kriegsmetaphern. Also man kämpft ständig gegen eine Krankheit und ist Überlebende und so weiter. Oder auch viel, das ist ja eh auch gerade ein gesellschaftliches Thema, gerade als Frau in der Medizin nicht ernst genommen zu werden. Die Protagonistin im Buch braucht ja auch Jahre, bis dann überhaupt festgestellt wird, dass sie Endometriose hat, weil ihr eben ganz oft, und das ist ja, das höre ich von ganz vielen FreundInnen, die das haben, ganz oft einfach gesagt wird, ja, es sind normale Regelschmerzen, jetzt stell dich nicht so an, ne? Also da kann ich mich schon sehr mit identifizieren, mit dieser ja, Odyssee, da sind wir wieder bei der Metapher.
Dieses Thema Körper, auch aus deiner eigenen Erfahrung, aber auch aus deiner Beschäftigung damit, was würdest du sagen, was hat das Thema und der Körper an sich für einen Stand in unserer Gesellschaft? Wie gehen wir als Gesellschaft damit um?
Wir gehen ganz schrecklich mit dem Thema Körper um, das vorweg. Und es hat natürlich ein ganz großes Standing, weil ob man das will oder nicht, man Leute natürlich erstmal anhand ihrer körperlichen Erscheinung in irgendeiner Form bewertet oder einordnet. Ob das jetzt in persönlichen Begegnungen ist oder auch wieder beim Arzt, bei der Ärztin oder in beruflichen Zusammenhängen. Und es ja immer auch gerade aktuell darum geht, uns in irgendeiner Form zu optimieren. Und wenn es ein Optimieren der Entspannung ist und dann sollen wir Yoga machen oder so, da ist der Körper physisch und psychisch natürlich die Nummer eins, die man irgendwie optimieren soll.
Du wurdest, ich weiß nicht wann, aber in den vergangenen Monaten oder Wochen, musst du gleich mal sagen, gefragt, ob du an einem Buchprojekt teilnehmen möchtest. Und es ist ein Buch, in dem es um Freiheit geht. Das heißt frei sein. Was genau war da die Anfrage oder so die Vorgabe, mit der da die Herausgeberin oder der Verlag an dich herangetreten ist?
Ja, die haben mich angeschrieben und haben gesagt, sie haben eine Idee. Sie wollen den Begriff Freiheit neu besetzen, weil gerade rechte Akteure und rechtsradikale Akteure den Begriff sehr nutzen und für sich einnehmen. Und da wollten sie gegensteuern mit einer Anthologie, die sich mit dem Thema Freiheit in vielen Bereichen beschäftigt. Und auch aufgrund meiner Arbeit, die ich vorher gemacht habe, wurde ich eben konkret gefragt, ob ich Lust hätte, mich dem Bereich Freiheit und Körper zu widmen.
Ach so, also das
widmen.
War quasi das schon war Teil schon, der...
Genau, also ich hätte auch anders wählen können, aber ich fand es dann tatsächlich auch sehr passend und gut. Ich habe es behalten.
Was fandest du denn daran so gut? Also warum hast du das Gefühl gehabt, der, da habe ich Bock mitzumachen.
Ja, weil ich mich natürlich eh viel mit diesem Thema auseinandersetze. Alleine schon aus dem Fakt geboren, dass ich kleinwüchsig bin und das natürlich immer noch mal so ein extra Punkt ist, der kommentiert wird oder mit dem ich mich einfach auch beschäftige, ob ich das möchte oder nicht. Dann ist das noch mal so ein, also so kleinwüchsig sein und eine Frau sein und in den 90ern aufgewachsen sein, sind Faktoren, die eine sehr schnell dazu bringen, sich mit dem Körper auseinanderzusetzen.
Man muss sagen, herausgekommen ist auch wirklich ein ganz, ganz persönlicher Text. Da hören wir jetzt auch ein Stückchen raus. Vielleicht erzählst du vorher, was so deine Idee dann war oder das, was geworden ist, weil du hast eine Art Glossar erstellt.
Stichwort Listen.
Ja, eben.
Ich habe dann tatsächlich ein Glossar erstellt, weil ich dachte, ich arbeite mich an meinem eigenen Körper ab und an den Bereichen in meinem Körper, die mich in irgendeiner Form besonders beschäftigen oder besonders beschäftigt haben oder die Gesellschaft und mich besonders beschäftigen.
Bitte sehr.
So große Titten wie ihr möchte ich niemals haben, sagte meine Schwester, als sie ins Bad kam und meine Mutter und mich dort sah. Ihr Wunsch sollte sich erfüllen. Meine Brüste sind eine Irritation. Entspricht mein restlicher Körper zumindest in seiner Länge einem jungen Kind, schreien meine Brüste sein wahres Alter ins Gesicht der Glotzenden. Ich habe lange auf sie gewartet. Während alle anderen sich die Brüste schon von Snoopy pushen lassen konnten, ließen meine sich Zeit, um dann zu explodieren. Alle paar Jahre geht es in den sozialen Netzwerken darum, dass wir die BHs weglassen können. Wir sollten uns nicht einengen lassen. Free the nipple. Ich will keine Spielverderberin sein, aber wenn ich meine Brüste einen Tag lang frei wippen lasse, kann ich mir abends eine Spritze gegen den Bandscheibenvorfall abholen. Meine Brüste sind regelmäßig Gegenstand von gesellschaftlichen Diskursen. Soll man sie zeigen und wie viel davon? Soll man stillen und wie lange? Darf man ihnen verweigern zu stillen und aus welchen Gründen? Soll man sie zeigen beim Stillen und wie viel davon? In der Zeitschrift L lerne ich den Begriff Ost-West-Brüste, wenn die Warzen jeweils nach außen schauen. Gute Nachrichten, schreibt die L, Frauen mit birnenförmigen Brüsten könnten jeden BH tragen. Das macht mich wirklich froh. Ich starre in den Spiegel und frage mich, welche Form meine Brüste haben. Sie sind weich und da. Ich gehe im Kopf Obstsorten durch, aber keine passt richtig. Warum wird eigentlich alles an und in weiblichen Körpern mit Obst verglichen? Brüste, Po, sogar die Größe des heranwachsenden Säuglings im Bauch. Es ist jetzt eine Papaya. Ich habe mir dann immer Erdbeeren, Papayas und Melonen in altrosa Stramplern aus Seide-Wollmix vorgestellt. Süß. Meine Brüste wollen kein Obst sein und ich packe sie wieder ein. Ein Wendepunkt in ihrem Leben war die BH-Beratung, die ich in Anspruch genommen habe. Sobald man sich von Snoopy verabschieden muss, wird es nämlich kompliziert. Dort habe ich gelernt, dass die Bügel von BHs verschiedene Formen haben. Ich brauche ein Neigzeichen, kein U. Jetzt besitze ich nur noch 5 BHs, aber alle passen mir sehr gut. Ich will die gar nicht weglegen, dafür waren sie echt zu teuer. Als ich ungefähr 11 oder 12 war, begann ich, meinen Bauch abzutasten. Wenn ich abends in meinem Bett lag, fühlte ich, wie flach er war. Und solange ich einen geraden Übergang von Schambein, über die Bauchdecke hin zu den Rippen erfühlen konnte, war ich zufrieden. Heute ist mein Bauch 40, hat ein Kind ausgetragen, einen Notfallkaiserschnitt überlebt und bildet keinen geraden Übergang mehr. Du bist richtig schön weich, sagt mein Kind und meint es als Kompliment. Ein Must-Have für jede Frau, eine Unterwäsche mit Bauch-Weg-Effekt, schreibt die Zeitschrift Freundin und meint es als wohlwollenden Tipp. Denn jede Frau komme irgendwann an den Punkt, an dem ihr Körper den Bauch als Problemzone ausrufe. Auf Instagram steckt sich eine junge Frau ein Stück Pappe in die Hose, um die Silhouette schmaler zu machen. Sie steckt sich ein Stück Pappe in die Hose und hat jetzt einen flachen Bauch unter der Jeans. Aber kann sie noch sitzen? Das fragt niemand. Ich auch nicht. Kurz stehe ich vorm Papiermüll und denke drüber nach. 10 Monate meines Lebens mochte ich meinen Bauch, wie er war. Als mein Kind darin wuchs. Denn da war alles normal. Normal. Er war rund und fest und wenn jemand schaute, musste ich nur liebevoll drüber streichen und erklären, dass es langsam mühselig würde und alles war klar. Erst kürzlich habe ich mir erlaubt, ein enges Kleid zu tragen, das nichts kaschiert. Das meinen Bauch lässt, wie er ist, nämlich anwesend. Weil ich ein Vorbild in meiner Timeline hatte. Kurz fragte ich mich, ob Cis-Männer sich diese Gedanken bei engen Hemden auch machen. Dann lache ich ein bisschen.
Vielen Dank. Ich sag ja, sehr persönlich, sehr cool. Und nach Brüste und Bauch kommen noch deine Beine und dann kommt noch ein Part zum gesamten Körper und der Part geht los mit dem Satz: Ich habe viel gehadert mit dem, was ich hier beschreibe. Das ist jetzt total lustig, wir lachen da jetzt drüber, aber beschreib doch nochmal, woraus bestand genau dieses Hadern, was du dann hattest beim Beschreiben?
Ja, das sind verschiedene Faktoren. Also einerseits ist es ja irgendwie immer... Es fühlt sich irgendwie immer komisch an, selber zu sagen, ich habe einen dicken Bauch. Also da ist ein, oder dick ist ja auch schon wieder, ne? Ich habe einen Bauch. Und dann kommen sofort Leute, die sagen, nein, wieso, das sieht doch gut aus. Und dann denkst du, ja, das, vielleicht will ich das gar nicht hören. Also vielleicht ist auch einfach okay, so wie ich aussehe. Auf der anderen Seite bin ich viel in feministischen Bubbles unterwegs. Und da muss man dann immer total zufrieden sein. Also das ist dann immer Körperneutralität und Body Positivity und so. Und bloß nicht sagen, dass man vielleicht doch irgendwie nochmal, so wie ich, bin ich auf Yoga hängen geblieben, aber ich mache mit Hanteln so Fitness vom Laptop, vielleicht auch irgendwie ein bisschen fitter sein möchte und doch nochmal irgendwie was in Form oder so, ne? Und dann damit hadert man dann innerlich total, weil irgendwie, eigentlich wäre es schön, wenn es kein Thema mehr wäre, aber es ist halt trotzdem ständig Thema.
Und was hat das dann für dich mit Freiheit zu tun? Ist es genau das dann, das so aufzuschreiben?
Genau, als allererstes dieses Hadern aufzuschreiben, auszusprechen und auch, also ich schreibe gerne das, was ich mir als jüngere Frau gewünscht hätte zu lesen. Und das ist auch viel, was ich auch sage, mit, weil ich ein Vorbild in meiner Timeline hatte, ne? Also auch mit 40 braucht man irgendwie noch Role Models und Vorbilder. Und wenn ich mit diesem Text, wenn ich diesen Text jemandem an die Hand geben kann, die dann denkt, ach, es ist eigentlich voll okay, alle haben diese Struggle und es ist aber okay, diese Struggle auszusprechen, dann hilft es ja schon ein bisschen und letztendlich hilft es auch mir selbst.
Wie hat das überhaupt angefangen bei dir mit dem Schreiben? Weil du, glaube ich, angefangen hast beim Poetry Slam, richtig?
Also ich habe vorher schon geschrieben, ganz klassisch in der Pubertät aus Liebeskummer und so. Und habe erst in Marburg studiert, da gab es so einen Schreibwettbewerb, da konnte man einen Text einsenden, anonym. Und erst bei der Veranstaltung wurde dann gesagt, welche Texte ausgewählt wurden. Und wenn die Autorin der Autor vor Ort ist, konnte man das selber vorlesen, spontan. Oder ein Schauspieler hätte das dann vorgelesen. Okay. Und dann durfte man nichts mehr dazu sagen, dann saß die Jury aus LiteraturprofessorInnen da und hat über diesen Text geurteilt. Und ich wollte da gar nicht hin. Die Freundin kam vorbei, hat mich ins Auto gesetzt, wir fahren da jetzt hin, dein Text ist bestimmt dabei. Und dann war meiner der fünfte von fünf. Und ich habe den vorgelesen und dann haben die den, durfte ich nichts mehr sagen, haben die darüber geredet und ich saß da so und dachte, what the fuck, was lest ihr da alles raus und so, ne? Ja, bestimmt kann das sein. Also ich glaube, ihr Lieblingskünstler ist Falco. Und ich dachte, was? So war das. Letztendlich habe ich aber den Publikumspreis und den Jurypreis gewonnen. Aha. Und das hat mich natürlich sehr empowered so im Schreiben, ne? Und das war halt eine Zeit, 2008 glaube ich, wo es auch relativ wenig Frauen gab noch im Poetry Slam. Und da habe ich es wieder gemacht und dann wurde ich in andere Städte eingeladen und so ging es dann los.
Und dann wurdest du ja auch irgendwann, also wenn man das so ein bisschen verfolgt, ging es dann immer weiter so nach vorne, sag ich mal. Also du wurdest dann zu Fernsehformaten eingeladen und so. Hat das was verändert bei dir, was die Stellung des Schreibens anging in deinem Leben, dass du dann auch immer mehr moderiert hast, ne? Das ist ja auch ein Hauptteil deines Jobs heute, Podcasterin bist du. Du hast geschauspielert und so. Was hat das mit dem Schreiben und dem Verhältnis zum Schreiben gemacht?
Ja, in erster Linie hat es mit dem Schreiben gemacht, dass ich plötzlich Geld damit verdient habe, wenn auch nicht viel, aber eben Geld. Und dass ich immer weniger Zeit habe, nur für mich zu schreiben. Also nicht für die Nachwelt, sondern nur für mich so. Das finde ich fast manchmal ein bisschen schade, aber es gibt dann immer so Phasen, wo ich irgendwie dann nochmal neue Ideen habe. So, aber es hat sich natürlich auch total professionalisiert. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, auch von anderen Leuten.
Warum hattest du das Gefühl, das könnte vielleicht Menschen interessieren und das ist eine gute Idee, das zu veröffentlichen?
Also ich mache Poetry Slam ja gar nicht mehr so krass regelmäßig, nur noch so in Ausnahmefällen. Ich habe das viele, viele Jahre gemacht und ich habe das geliebt, auf die Bühne zu gehen und mit Erwartungen zu brechen. Poetry Slam in Deutschland ist halt wahnsinnig geprägt auch vom Lustigsein. Das ist in anderen Ländern gar nicht so doll. Da ist es viel mehr poetisch. Das kann ich halt nicht. Deswegen war ich froh, dass hier Lustigsein irgendwie besser ist. Aber nur lustig sein finde ich dann auch irgendwie langweilig. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich so persönliche Sachen mit reinbringe, alleine schon, wenn ich auf die Bühne kam und dieses Mikro runtergestellt habe und so, ne, dass das Publikum da mit einer gewissen Unsicherheit sitzt, die auch verständlich ist. Ich habe das auch, wenn mir Leute begegnen, die in irgendeiner Form anders aussehen als das, was ich gewohnt bin oder so. Und da dann so erstmal so, haha, lustig zu sein und dann aber nochmal schön politisch oder gesellschaftlich einen reinzudrücken, das hat mir richtig Spaß gemacht. Das geht einfach am besten, wenn man das an sich selbst verhandelt.
Hast du irgendwie so gerade mal so ein Beispiel, ich versuche das gerade mal so ein bisschen in Worte zu fassen, dass man sich ein bisschen besser vorstellen kann. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte, fällt mir gerade ein, da erzählst du, dass der Wunsch deines Mannes, einen Schrebergarten zu besitzen, fast ein Trennungsgrund gewesen wäre. Und das ist im Prinzip die Geschichte. Aber es funktioniert total, weil man sich sofort fragt, wie würde ich reagieren, wenn mein Mann mir gegenüber sitzt und sagt, du, ich habe eine Idee. Ich miete einen Schrebergarten. So, was vereint all diese Texte?
Also ich habe das Glück, er wird das wahrscheinlich nicht hören, aber er hört sich nichts an von dem, wo ich irgendwo zu Gast bin, mal mit einem sehr witzigen Menschen verheiratet zu sein, wo ich dann teilweise wirklich Sachen einfach nur so aufschreiben muss oder halt noch ein bisschen so auf die Spitze treiben muss. Aber das ist halt wirklich so passiert. Ne? Also er hat vorgeschlagen, einen Schrebergarten zu kaufen und ich hasse Schrebergärten und bin gerne Gast in einem, aber ich will mich um Gottes Willen um nichts davon kümmern. So. Dann funktioniert es auch sehr gut, dass man das mit Humor irgendwie verhandelt und anderen erzählt.
Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass wir hier heute ein sehr offenes und cooles und auch lustiges und euphorisches Publikum sitzen haben in Göttingen. Und dieses Publikum hatte im Vorfeld die Möglichkeit, Fragen an euch aufzuschreiben.
Eure Fragen.
Wann sollte man mit FreundInnen Schluss machen?
Ich glaube, darauf gibt es jetzt keine pauschale Antwort oder das eine Zeichen, wann es Zeit ist. Ich glaube nur, dass wir gut daran täten, es zu tun. Aber ich, also meine größten Freundschaftskummer, die ich je hatte, sind, glaube ich, die, wo ich nie so eine Antwort bekommen habe, warum das zu Ende gegangen sind. Ne? Also fast, wie, ja, wenn man so sitzen bleibt auf so einer offenen Frage und wo ich nie wusste, was eigentlich das Problem war.
Ich auch und gleichzeitig war ich aber auch schon die Person, bin ich ganz ehrlich, die so ein Gespräch gescheut hat und dann ist halt der einfachere Weg, nicht mehr zu fragen, ob man sich trifft und das so ausschleichen zu lassen, ist aber auch wirklich der arschige Weg, muss man sagen, wenn man ihn selber mal so spürt.
Manchmal funktioniert das ja auch. Also wenn das so ein gegenseitiges Ausschleichen ist, warum nicht? Ne? Es gibt, ich glaube, es gibt...
Aber es ist selten 100% beidseitig.
Das stimmt, das ist selten der Fall. Und ich glaube auch, es ist ja total schwer, das dann selber auch anzuleiern, zu sagen, du, wir müssen reden, ich mache jetzt mit dir Schluss.
Ja, das ist,
aber auch als die Person, die da eine offene Frage hat, finde ich, können wir uns schon auch trauen, es einzufordern und zu fragen. Und dann finde ich es schon fair, wenn uns jemand explizit darum bittet, eine Antwort zu geben, das auch zu tun.
Die nächste Frage, da gucke ich jetzt dich ein bisschen an, Ninja, weil ich gerade schon dein Wohnmobil angesprochen habe. Was ist euer liebstes Reiseziel?
Oh, ich habe kein konkretes liebstes Reiseziel. Dafür habe ich ja ein Wohnmobil.
Das gute Antwort.
Also früher hätte ich, glaube ich, geantwortet, so Südeuropa. Inzwischen bin ich großer Fan von Ländern, in denen es gezwungenermaßen keine Hitze und keine Überschwemmungen gibt in den Sommerferien.
Bleibt ja nicht mehr so viel übrig.
Bleibt nicht mehr so viel übrig. Letztes Jahr waren wir in Schweden sehr lange. Davor waren wir in Italien. Da sind uns so die Wasserflugzeuge über den Kopf geflogen. Mhm. Auch das, finde ich, ist ein Thema, womit man sich dann eben auch wirklich ernsthaft auseinandersetzen muss. Aber so ein richtig liebstes Reiseziel habe ich nicht. Ich mache das oft am Essen fest, weil ich bin echt eine krasse Mäkeltante bei vielen Essen. Und wenn es irgendwie so italienische, griechische, spanische Küche ist, dann bin ich schon ganz happy. Also ist am Ende doch wieder Südeuropa vielleicht.
Damit kommst du ja auch eigentlich ganz weit.
Ja, komme ich ganz gut klar.
Und bei dir?
Ich habe wahnsinnig schlimm Flugangst.
Oh, okay.
Und ich glaube, deswegen rede ich mir schon lange auch mit einigem Erfolg ein, dass ich es in Brandenburg im Sommer wirklich am allerallerschönsten finde und dass man gar nicht woanders hin muss.
Bereut ihr etwas nicht getan zu haben? Jetzt wird es nochmal richtig deep hier.
Ja, tatsächlich. Also wo wir auch beim Thema Reiseziele sind, bereue ich, dass ich nie lange am Stück mal irgendwo im Ausland war. Also weder als Schülerin so dieses klassische Austauschjahr, das hätte ich gern gemacht, das war nicht möglich. Und dann nach dem Studium habe ich sofort angefangen zu arbeiten und so. Und irgendwie ist das was mich so ein bisschen ärgert, dass ich das, ich habe vielleicht auch noch Zeit, vielleicht kann ich das irgendwann nochmal machen, aber so mit Verpflichtungen und Kindern und so ist das natürlich was anderes. Das ist was ich bereue, das hätte ich gerne gemacht.
Mir fallen so kleine Alltagsdinge ein. Also ich habe manchmal schon Anfragen abgesagt, weil ich mir was nicht zugetraut habe. Wo mir hinterher Leute den Kopf gewaschen haben und gesagt haben, jeder Typ, der auch nur 3 Wörter Französisch kann, hätte natürlich auf Französisch diesen Kurs unterrichtet. Ja. Ich dann manchmal mich so hinterher ärgere, dass ich sage, nee, das kann ich glaube ich nicht gut machen, da bin ich nicht gut genug drin. Da habe ich schon manchmal Sachen abgesagt, wo ich mich im Nachhinein ein bisschen geärgert habe. Sowas passiert mir immer weniger, aber kommt schon vor.
Letzte Frage, die ist so ein bisschen klassisch, hat man schon mal gehört, aber ich finde sie trotzdem immer spannend. Wenn ihr eine Superkraft hättet, welche wäre das?
Oh, auf jeden Fall unsichtbar sein.
Weil?
Ja, das finde ich einfach, ich liebe die Bühne, ich bin gerne auf einer Bühne, ich produziere mich da gerne selbst, ich zeige mich gerne selbst, aber in großen Gruppen, auf Veranstaltungen, mit vielen Leuten und so, das überfordert mich komplett und ich wäre gern da, aber halt nicht zu sehen. Damit ich alles mitbekomme, aber mich halt nicht groß mit allen anderen auseinandersetzen muss.
Dann eher in so Smalltalk-Situationen?
Ja, zum Beispiel, genau, ja. So Smalltalk-Situationen.
Das ist ja echt häufig so, dass Menschen, die gar kein Problem damit haben, auf Bühnen im Mittelpunkt zu stehen, dann aber zum Beispiel in einer privaten Runde sich eher dann ja eher so ein bisschen unsichtbarer machen möchten, wohingegen zum Beispiel Autorinnen und Autoren häufig ja dieses Ding haben, dass sie diesen Beruf ja irgendwie angenommen haben, weil sie sehr gut schreiben und gerne schreiben, was ja eine eher einsame Tätigkeit ist und danach Schwierigkeiten haben, damit auf die Bühne zu gehen. Wie ist es bei dir, Paula?
Ich habe meine ganze Kindheit und Jugend lang Theater gespielt und habe irgendwie eigentlich immer gedacht, ja, das kennst du ja, das musst du dich so auf die Bühne setzen, das schaffst du schon. Und fand es dann aber viel, viel schwieriger, als ich erwartet hatte.
Ja, weil du dann du selbst bist als Autorin.
Ja. Und weil so ein eigener Text auch was sehr Persönliches ist und man sich irgendwie auch auf eine Art sehr angreifbar macht, damit sich da vorne hinzustellen. Und weil man so allein damit steht, das ist auch ein Unterschied zum Theaterspielen, wo man irgendwie als Gruppe was einstudiert hat und dass man auch als Gruppe performt.
Du hast zwei tolle Menschen, die mit dir auf der
Genau, Bühne das ist zum das besonders Schöne mal. Heute, dass ich nicht so ganz alleine damit bin auch. Ja, also ich finde es schon. Der Unterschied ist krass zwischen ganz mit mir und dem Text sein und dann zack, auf die Bühne und da sein.
Das
ist ein Wahnsinnskontrast, aber ich hab's auch gern.
Was ist deine Superkraft?
Unsichtbarkeit ist schon ein guter Vorschlag. Auf jeden Fall.
Die
hast
einmal.
Jetzt du. Ich glaube, manchmal würde ich gerne ein bisschen Zeit vor- oder zurückspulen können. Gar nicht so furchtbar viel, aber so ein halbes Stündchen Zahnarztbesuch oder so.
Ich dachte jetzt so krasse Zeitreise oder so. So ein halbes Stündchen würde ich gerne vor- oder zurückspulen. Das sind die kleinen Dinge.
Ja, oder Schmerzen wegzaubern finde ich auch richtig gut.
Was wäre deine Superkraft?
Ja, also ich wollte jetzt sowas Langweiliges sagen wie Fliegen, weil ich mir das so ganz schon mein Leben lang so ganz toll vorstelle, wenn ich mir so Vögel oder so angucke. Also ich habe irgendwann gemerkt, mir, meinen Augen und meinem Wesen tut es wahnsinnig gut, häufiger nach oben zu gucken. Probiert es mal aus beim Spazierengehen oder einfach, wenn man den ganzen Tag so, man guckt immer gegen so Wände und auf Blätter und oh Gott, das klingt so nerdig. Also ich gucke auch oft geradeaus. Ich gucke jetzt nicht nur den ganzen Tag nach oben.
In eurem Bücherregal.
So, ich habe euch gebeten, ein Buch mitzubringen, das ihr uns allen, die hier sind heute, aber auch die über den Podcast zuhören, empfehlen möchtet und habe gesagt, hey, entweder eins, was ihr zuletzt gelesen habt oder so ein All-Time-Klassiker, irgendwas, was ihr immer empfehlt. Und ich hatte, wir haben vorher kurz telefoniert, da habe ich euch das erzählt, ich hatte das Gefühl, ihr beide wusstet innerhalb von einer Millisekunde, welche Bücher ihr mitbringt. Du hast vorhin beim Speed-Dating angefangen, Ninja, dann darfst du jetzt anfangen. Paula, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe ein Buch mitgebracht, was ich gerade gelesen habe, von Shole Pakravan, Wie man ein Schmetterling wird. Im Untertitel heißt es, das kurze, mutige Leben meiner Tochter Rehane Jabari. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Rehane Jabari war ein Fall, der auch durch die internationale Presse ging, vor etlichen Jahren. Das ist eine junge Frau im Iran, die vergewaltigt wurde, der Mann hat versucht, sie zu vergewaltigen, sie hat sich gewehrt, ihn dabei niedergestochen und ist dafür ins Gefängnis gekommen und hat aus dem Gefängnis heraus, in dem sie 7 Jahre verbracht hat, sich wahnsinnig für die Frauenrechte im Iran eingesetzt und einen Wahnsinnskampf geführt. Dieses Buch ist geschrieben von ihrer Mutter, die inzwischen mit den beiden anderen Töchtern in Deutschland lebt, und der Regisseurin Steffi Niederzoll, die über diesen Fall auch einen ganz tollen Dokumentarfilm gemacht hat. 7 Winter in Teheran heißt er. Ihr ahnt es schon, ich mache euch nichts vor, es ist ein wahnsinnig trauriges Buch. Ich habe unfassbar viel geheult beim Lesen. Es ist aber auch ein ganz, ganz kraftvolles Buch, einfach weil diese Geschichte so unfassbar ist und der Kampf, den Reyhani führt, den die Mutter führt, wirklich wahnsinnig berührend und stark ist.
Sag den Titel gerne nochmal für alle, die jetzt mitschreiben möchten.
Wie man ein Schmetterling wird, von Schole Pakravan, erschienen im Berlin Verlag.
Das ist der Buchtipp, den Paula mitgebracht hat. Und jetzt kommt bei dir ein Buch. Linja, da ist vorne
was
ganz anderes. Da ist vorne ein Sticker drauf, den haben wir schon bewundert. Und zwar steht da drauf, Hashtag TikTok made me buy it.
Ja, das stimmt nicht. Dieser Aufkleber war da schon drauf. Ich bin gar nicht bei TikTok. Ich bin eine krasse Coverkäuferin. Und das hier habe ich noch nicht ganz durch. Ich habe aber direkt gedacht, ich bringe das mit. Das sind Stories, also Kurzgeschichten. Ich für meinen Teil finde, Kurzgeschichten werden in Deutschland viel zu sehr unterschätzt. Das ist im internationalen Markt, also gerade Großbritannien, USA und so, viel, viel größer und sind so tolle Sachen dabei. Dieses Buch heißt Send Nudes von Saba Sams, sage ich jetzt mal, wird sie wahrscheinlich ausgesprochen, eine junge Autorin, die Stories schreibt übers Erwachsenwerden, übers Ausgehen, über Beziehungen. Die Geschichten sind teilweise echt krass, aber sehr bewegend und irgendwie ziehen sie mich total rein und ich habe dann bei der Hälfte habe ich verstanden, warum TikTok-Userinnen vermutlich das so ein bisschen hypen. Also ich mag es sehr, ich mag die Stories sehr, ich lese sowieso gerne Sachen von Leuten, die ein bisschen jünger sind als ich, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, krass, das ist nochmal eine ganz andere Welt und irgendwie reißt es mich total mit. Send Nudes, sollte man nicht als Aufforderung verstehen.
Und mit diesen beiden Tipps sage ich Dankeschön. Danke, dass ihr zwei hier heute zu Gast wart bei mir, bei uns, dass wir hier zu Gast sein durften im Literaturhaus in Göttingen mit unserer Buchlounge. Falls ihr dieses Format hier im Blick behalten wollt, weil ihr das Gefühl habt, hey, das wäre doch auch mal cool, vielleicht ist es ja auch mal in meiner Stadt oder ich fahre mal irgendwo hin, auf der Internetseite von ARD Kultur, ardkultur.de, findet ihr alle Infos, wo es dann als nächstes hingeht. Und bis dahin hoffe ich, ihr verbringt ganz viel Zeit mit vielen guten Büchern, zum Beispiel denen, die ihr heute kennengelernt habt, den von Paula Fürstenberg, von Ninia Lagrande. Oder vielleicht schreibt ihr auch mal selbst eins und dann lade ich euch auch ein.
Oder von dir. Danke, Mona.
Danke euch. Schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen, von wo auch immer ihr uns zuhört. Und bis zum nächsten Mal.
Buchlounge ist ein Podcast und eine Veranstaltung von ARD Kultur in Kooperation mit dem Netzwerk der Literaturhäuser. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt's auf ardkultur.de. Nachhören könnt ihr alle Podcast-Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Moderation: Mona Amesian. Redaktion: Maria Matthias und Caroline Bücher. Schnitt: Kati Groll. Sounddesign: Ole Zender. Produktionsleitung: Sibylle Essig.
Hey, hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wir sind
Jan,
Daniel,
Katharina
und wir machen für euch den Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep.
Bücher-Podcast?
Klingt unsexy?
Moment, wir machen ja keinen klassischen Ich-erzähle-euch-was-ihr-lesen-müsst-Podcast, nein.
Wir diskutieren über Elfensex im Fantasy-Roman.
Wir bringen Lieblingsbücher mit. Bestseller, Klassiker, Liebesromane, krasse Literatur.
Für alle Lesetypen und auch für Leute, die gar keine Zeit haben zu lesen.
Ja, die können ja stattdessen unseren Podcast hören.
Ja, genau, quasi als Leseersatz.
Abgesehen von Buchtipps und gelegentlichen Verrissen gibt es auch Interviews mit Büchermenschen bei uns.
Die All-Time-Favorites der HörerInnen.
Und jede Menge Fun-Facts rund um Literatur.
Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD-Audiothek.
Am besten direkt abonnieren und Teil unserer Community werden.
Wir haben nämlich auch Fanclubs in ganz Deutschland.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.